An diesem besonderen Abend vor 2000 Jahren versammelte Jesus ein letztes Mal seine Jünger und er hat ihnen einige Worte mitgegeben und es passierten einige Dinge, die gerade jetzt, da Jesus so kurz vor seinem Tod stand, so einen besonderen Schwerpunkt hatten und besonders waren, ein besonderes Gewicht hatten. Wir sehen zunächst, dass alle Jünger dabei waren. Irgendwie kamen die Jünger plötzlich auf die Idee, wahrscheinlich, als sie gesehen haben, dass Jesus so prunkvoll in Jerusalem empfangen wurde, als König wurde er empfangen, als Sohn Davids. Und irgendwie meinten die Jünger wahrscheinlich, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich einen guten Posten im neuen Reich sozusagen zu erobern. Jetzt kamen sie auf die Idee, sich zu behaupten, um einen Posten in diesem neuen Reich. Und es entsteht ein Streitgespräch, ein nicht geringer Wortwechsel, könnte ich mir vorstellen. Lukas sagt, es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Es war also kein brüderliches Aufteilen, es ging nicht darum, alles gleich zu verteilen, sondern es ging wirklich darum, wer steht absolut ganz oben an der Spitze. Und irgendwie hatten die Jünger, meinten sie, jetzt dieses Gespräch führen zu müssen. Diesen Gedanken hatten sie schon mal gehabt. Einige Mütter von den Jüngern hatten das auch gehabt, schon früher mal. Und das ist so etwas zutiefst Menschliches, diesem Geltungsbedürfnis und auch diesem weltlichen Ehrgeiz nachzugeben, sich in den Vordergrund zu stellen. Damit geht auch fast automatisch einher, sich besser darzustellen und den anderen irgendwie schlecht dastehen zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Reden im Bundestag gehört habt, wie es da manchmal zugeht im Deutschen Bundestag. Manchmal werden ja Ausschnitte gezeigt, manchmal auch die Reden in voller Länge. Und wie da sich Menschen profilieren auf Kosten anderer, sich besser darzustellen, den anderen schlecht darzustellen, sich zu überschätzen, den anderen zu unterschätzen. Und dann verschwimmt manchmal die Grenze vom Sachlichen und Persönlichen. Und man wird schnell persönlich. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger wirklich einen Wortwechsel hatten. Wer ist der sozusagen nach Gott, der regieren wird? Und wenn nur die passende Gelegenheit bei uns kommt, dann kommt es bei uns manchmal vielleicht auch durch, dass wir dann vielleicht etwas besser darstellen wollen, etwas besser dastehen wollen. Es ist so etwas Menschliches, so etwas Natürliches, was wir auch hier sehen. Die Jünger hielten diesen Moment für günstig. Aber wenn man das mal aus Jesus Sicht betrachtet, Jesus steht kurz vor dem Leiden, Jesus steht kurz vor dem Tod, es ist nicht der günstige Moment gewesen und die Jünger beschäftigen nichts anderes als ihr persönlicher Vorteil. Sie sind nur darauf bedacht und diese Einstellung, die ist hier nicht nur fehl am Platz, sondern sie ist gar nicht richtig. Jesus tadelt sie zunächst einmal, obwohl Jesus später sagt, ihr werdet auf Throne herrschen. Ihr werdet schon richten, aber grundsätzlich gilt erstmal im Reich Gottes dienen, dem anderen dienstbar sein, dem anderen helfen. Das hatte Jesus ihnen auch gezeigt, gerade beim letzten Abendmahl, indem er ihnen die Füße wusch. Das hat er ihnen gezeigt, was es bedeutet im Reich Gottes, wie es im Reich Gottes sein soll. Nicht so, wie es in der Welt ist, dass einer den anderen schlecht aussehen lässt und man selbst sich profilieren will und dastehen will, sondern genau umgekehrt. Einander dienen, füreinander da zu sein. Jesus schlüpft hier in die Rolle des Hausdieners und wäscht jedem Einzelnen die Füße. Ein ganz praktisches, ein ganz einfaches Beispiel, das er uns zeigt. Und gerade auch bei diesem letzten Abendmahl oder Passamahl sollte es auch uns immer wieder zum Bewusstsein bringen, wir gehören zusammen. Wir sollten einander höher achten. Wir sollten füreinander da sein, weil wir Geschwister sind. Wenn wir nochmal an das erste Passafest denken, wo das Volk Israel aus Jerusalem auszog, da gab es kein Tauziehen um irgendwelche Posten. Da mussten die Israeliten zusehen, dass sie Land gewinnen, dass sie rauskommen aus Ägypten. Da ging es nicht darum, wer hat jetzt demnächst den größten Posten, wer hat jetzt den besten Dienst, sondern es sollte ihm wirklich zum Bewusstsein kommen, wir gehören alle zusammen und wir sind ein Volk. Und genau das ist auch der Gedanke beim letzten Abendmahl, den Jesus hatte und auch diesen Wunsch, dieses Gebet hatte im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, dass die Jünger und auch die, die Jesus folgen, sich dessen bewusst sind, dass sie eine Einheit sind, dass sie zusammengehören. Johannes überliefert uns folgende Worte aus Johannes Kapitel 13, die Verse 31 bis 35. Als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird auch Gott verherrlichen, so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. Liebe Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, sage ich jetzt auch zu euch, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hier an diesem Punkt, wo der Verrat von Jesus beschlossen ist, wo Judas rausging, nur noch 11 zurückbleiben, da spricht Jesus diese Worte und er spricht von seiner Verherrlichung, von der Verherrlichung Gottes. Wie sah die Verherrlichung aus? Zunächst einmal spricht Jesus von der Verherrlichung am Kreuz. Es sieht zunächst einmal nicht so aus, als ob da irgendeine Herrlichkeit da ist, oder? Da hängt Jesus am Kreuz, Blut überströmt. Was ist das für eine Herrlichkeit? Wo sehen wir da eine Herrlichkeit? Jesaja sagt, da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war verachtet, man verbarg das Angesicht vor ihm. Aber der Gedanke der Stellvertretung, der Gedanke der Selbstaufopferung und diese völlige Hingabe, dieser Gedanke ist herrlich, dieser Gedanke ist göttlich. Wenn wir sehen, was da am Kreuz passiert ist, es ist etwas Wunderbares. Dann wird Jesus in Gott verherrlicht. Dadurch, dass Jesus gehorsam war, dass Jesus getan hat, was der Vater gesagt hat, dadurch verherrlicht er seinen Vater. Man könnte sagen, wie Kinder ihre Eltern verherrlichen, wenn sie ihren Eltern gehorsam sind. Dann verherrlichen sie die Eltern und die Eltern freuen sich über ihre Kinder. Genauso hat Jesus seinen Vater verherrlicht und er sagt, ich und der Vater, wir sind eins, wir gehören zusammen. In Jesus verherrlicht Gott sich auch selber. Gott hätte weiterhin im Himmel bleiben können, sich nicht offenbaren können. Wir würden vielleicht vermuten, da muss irgendetwas sein. Wir würden diesen Gott vielleicht auch fürchten, aber wir könnten nie im Leben in Kontakt treten zu diesem Gott, geschweige denn eine Beziehung aufbauen. Es würde gar nicht gehen. Und deswegen kommt Jesus und macht sichtbar, was für uns unsichtbar ist. Jesus zeigt uns Gott und er zeigt uns, was Gott für Absichten, für Pläne mit uns Menschen hat. Gott möchte mit uns Menschen zusammen sein. Wie Menschen beim Abendessen zusammen sind, sich austauschen, sich freuen miteinander beim Essen. Genauso möchte Gott mit uns Menschen zusammen sein. Und das ist doch ein göttlicher Gedanke, etwas Wunderbares, was wir nicht begreifen können. Und das ist möglich, weil Jesus sein Leben gab. Durch Jesu Tod können wir das Abendmahl feiern. Letztlich hat Gott auch Jesus verherrlicht. Wir wissen das, Jesus ist nach dem Tod, nach der Verstehung in den Himmel gefahren und Gott hat ihn erhöht und hat ihm alle Macht gegeben. Und Jesus herrscht über alles. Alles Gericht hat er seinem Sohn übergeben, weil Jesus in die tiefsten Tiefen gegangen ist, weil Jesus seine Macht nicht ausgespielt hat, wo er sie ausspielen könnte, weil Jesus seine Macht nicht missbraucht hat, sondern weil er seine Macht zurückgesteckt hat, Mensch geworden ist und für dich und mich gestorben ist. Deshalb verherrlicht Gott Jesus und der Vater gibt ihm alle Macht. Bei diesem letzten Abendmahl, da hält Jesus auch die sogenannte Abschiedsrede, obwohl der Abschied ja nicht für immer war. Aber manchmal gibt es ja so Situationen, da ist man vielleicht auf einem Fest zusammen, vielleicht als Familie, man feiert und man ist vielleicht in so Feierstimmung und plötzlich spricht jemand ein Thema an und die Stimmung erstarrt. Alle werden ruhig, vielleicht ein bisschen bedrückt. Das war jetzt nicht das richtige Thema in dieser Runde. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vielleicht hier vor. Die Jünger, die sind in Passa-Stimmung, das Passa-Feiern und plötzlich spricht Jesus von Verrat. Er spricht von Weggehen, wo die Jünger nicht hingehen können und die Jünger werden traurig, lesen wir. Die Jünger fragen sich, was sind das für Worte? Was kommt da auf uns zu? Und vielleicht ahnen die auch schon etwas, da ist irgendwie was, was uns vielleicht nicht gefällt, was da auf uns zukommt. Jesus spricht diese Dinge nicht an, um die Jüngern die Stimmung zu vermiesen. Und wir lesen ja nachher in Kapitel 14, das ist eins der trostvollsten Kapitel in der Bibel, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. Jesus gibt auch den Trost mit, diesen ganz wichtigen Trost. Aber Jesus spricht diese Dinge hier an, weil er nicht in erster Linie sein Leiden sieht, sondern den Heilsplan seines Vaters, weil er sieht, was Gott für Absichten hat. Deswegen spricht Jesus das an und Jesus sagt, liebt einander. Wie schnell passiert es, dass wir Menschen, und Jesus wusste auch schon im Voraus, was die Jünger erwartet. Wenn Schwierigkeiten kommen, dann laufen wir schnell auseinander. Das liegt einfach in uns und er wusste auch, dass es bei den Jüngern schnell passieren konnte, dass wir Menschen wegen Kleinigkeiten uns manchmal auch auseinanderlaufen, in Streitigkeiten verwickeln. Einer will höher sein wie der andere. Wie schwach und anfällig wir Menschen doch manchmal dafür sind, für diese Dinge. Wenn jemand vor seinem Tod Abschiedsworte sagt, so haben diese Worte besonders Gewicht. Bei Jesus hatte jedes Wort Gewicht. Aber diese Worte, die Jesus hier spricht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander geliebt habt. Diese Worte spricht Jesus für die Zeit nach seinem Sterben, wenn er nicht dabei sein wird. Weil er weiß, da können viele Kleinigkeiten diese Gemeinschaft wieder auseinanderbringen. Dann ist diese Einheit nicht mehr da. Deswegen sagt er, liebt euch. Sie sollten sich einander lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Zu diesem Zeitpunkt haben die Jünger das sicher noch gar nicht verstanden. Was bedeutet das, wie Jesus uns geliebt hat? Später haben sie es ganz genau gesehen und auch aufgeschrieben und uns auch erklärt in den Briefen. Die Liebe fließt vom Vater zu dem Sohn. Jesus gibt seine Liebe weiter an die Jünger. Und durch die Jünger fließt diese Liebe in die ganze Welt hinaus. Und auch durch uns soll diese Liebe weiterfließen in die Welt und daran soll deutlich werden, wie groß Gott ist. Durch diese Liebe, die weiterfließt, soll Gott groß gemacht werden. Es ist nicht ein kleiner Kreis von Eingeweihten. Das heißt, wenn wir für die Einheit einstehen, für die Einheit der Kinder Gottes, dann sind nicht wir im Mittelpunkt, sondern dann ist die Liebe Gottes im Mittelpunkt, wie Gott die Welt geliebt hat. Es geht nicht in erster Linie um uns. Normal ist es ja in der Welt, dass man zusammenkommt und auseinandergeht, wie es einem beliebt. Aber unter Kindern Gottes sehen wir plötzlich, da ist eine Gruppe Menschen, die kommt zusammen, trotz Altersunterschiede, trotz Kulturunterschiede, trotz über Landesgrenzen hinweg. Und wir sehen, dass dort eine Einheit ist, die Gott lobt und preist. Und das bedeutet auch dieses Abendmahl, das symbolisiert das. Diese Einheit, die steht aber auch immer wieder in Gefahr, zerrüttet zu werden. Durch Nebensächlichkeiten, durch Kleinigkeiten. Und da ist es wichtig, dass man immer auf das Eigentliche blickt. Und ich war froh gewesen, Rita, als du das Zeugnis gegeben hast, dass man auf das Eigentliche blickt. Gott hat für uns das Heil erwirkt. Er ist am Kreuz gestorben. Lasst uns darauf blicken. Es ist, Abendmahl bedeutet Hoffnung. Abendmahl bedeutet Licht und Liebe. Abendmahl bedeutet, dass wir zu Gott kommen können. Am Kreuz hat Jesus Liebe definiert. Am Kreuz hat Jesus gezeigt, was Liebe ist. Und das ist etwas Wunderbares. Und das ist, was uns dann zum Abendmahl hinziehen möchte. Nicht, dass wir immer wieder so ein schlechtes Gewissen haben, sondern dass wir wirklich gerne zum Abendmahl hingehen, weil wir daran denken, was da passiert ist. Dass wir nicht diesen bitteren Kelch trinken müssen, sondern wir sind befreit von Schuld. Wir dürfen frei hinzutreten, heißt es im Hebräerbrief. Liebe heißt, ich gebe mein Leben für dich, unabhängig davon, ob es dir gefällt, ob du es willst oder nicht. Das hat Jesus am Kreuz gezeigt. Und wenn wir diesen Maßstab an den Nächsten anlegen, an unseren Nächsten anlegen, dann werden wir bewahrt vor Entzweiung, vor Parteiungen, davor, dass einer den anderen höher achten will, sondern wir werden zusammenkommen am Tisch des Herrn in Brüderlichkeit, in Herzlichkeit, in Liebe. Und das ist das, was das Abendmahl symbolisiert. Jetzt schon im Kleinen und eines Tages wird Jesus dabei sein beim Abendmahl und wir werden im Vollkommenen das Abendmahl feiern mit allen Kindern Gottes zusammen. Amen.